Liebe Geschwister, ich möchte euch auch begrüßen zum heutigen Betrachtung des Petrusbriefes. Wir wollen fortfahren im Petrusbrief mit 7 Versen. Petrus thematisiert ja die Gnade Gottes. Er hat das persönlich in seinem Leben vielfältig erlebt und möchte das weitergeben. Verschiedene Grundlagen werden immer wieder gelegt, so auch in diesen Versen, die wir vor uns haben. Es wird aber auch die Auswirkung, die daraus entsteht, beschrieben. Nachdem wir bereits betrachtet haben, Gnade sehen und Gnade leben, kommen wir heute zu dem, was ich heute überschrieben habe, mit Gnade scheidet und Gnade beauftragt. Gnade scheidet und beauftragt. Das ist die Überschrift zum heutigen Text. Warum kann Gnade scheiden? Gnade verbinden wir doch mit Liebe und Barmherzigkeit, mit Zusammenfügen, aber Gnade scheidet, weil die Gnade in Jesus Christus zum Ausdruck kommt. Jesus Christus kam in die Welt, um die Gnade Gottes den Menschen in seiner Person vorzustellen. Dieses Angebot scheidet die Menschheit in zwei Lager. Das sehen wir bereits am Anfang des Johannesevangeliums, wo es steht, er, Jesus Christus, kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Sein Kommen scheidet. Die einen nehmen ihn auf und die anderen nehmen ihn nicht auf. In unserem Text können wir das Gleiche beobachten. Es sind die Verse 4, 6, 7 und 8. Ich lese sie nochmals. Zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für den Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch gesetzt worden sind. Eine lange Passage in sich verschachtelt, aber wir gehen da Punkt für Punkt vor. Vers 4 wird von einem lebendigen Stein gesprochen. Das ist natürlich Jesus Christus. Warum lebendig? Weil Jesus Christus lebt. Er lebt, er ist auferstanden. Er wurde von Menschen, man könnte auch sagen von der Menschheit, verworfen. Bei Gott ist er aber auserwählt, kostbar. Jesaja 42,1 sagt uns, siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Für Gott ist Jesus Christus kostbar und er hat Wohlgefallen an Jesus Christus. Vers 6 greift das nochmals auf, dass der Stein bzw. der Eckstein auserwählt und kostbar ist und fügt die Gnadenbotschaft, das Gnadenangebot Gottes an. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wie köstlich, Diese Gnadenbotschaft wird im Vers 7 nochmals präzisiert, indem Petrus schreibt, euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Ja, dem Glaubenden und nur dem Glaubenden ist Jesus Christus kostbar. Je mehr wir ihn kennenlernen, umso mehr sehen wir seine Kostbarkeit, umso mehr verstehen wir, was seine Gnade für unser Leben bedeutet. Für die Ungläubigen aber ist er ein Stein des Anstoßes, des Ärgernisses. Damit wird klar, die Gnade scheidet Gläubige und Ungläubige. Beachten wir, dass Petrus sich bei seinen Ausführungen stets auf die Schrift beruft. Dies sehen wir in Vers 6. Denn da sagt er, denn es ist in der Schrift enthalten. Und das, was enthalten ist, da in den Versen 6 bis 8, ist ein Zusammenzug oder ein Auszug, Zusammenzug von Jesaja 28, 16, Jesaja 8, 14 und Psalm 118, 22. Was geschieht hier? In Zion, das ist Jerusalem, wird ein Eckstein gelegt. Ein Stein, ein Eckstein. Ich lege, heißt es. Ich lege. Wer ist das Ich? Es ist Gott. Gott hat diesen Eckstein gesetzt. Es ist Gott, der diesen Eckstein gesetzt hat. Da steht in Vers 6, siehe, ich lege. Ein Eckstein dient als Ausgangspunkt und Ausrichtungspunkt für den Bau. Epheser 2, 20, 21 schildert uns das treffend. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Ein Eckstein ist gesetzt, der lebendige Stein aus Vers 4, und er steht da. Die Menschheit und im Speziellen die Bauleute können ihn betrachten. Passt dieser Stein als Eckstein? Als Stein, an dem wir alles ausrichten? In Vers 4 steht, dass die Menschen ihn verworfen haben. Und in Vers 7, dass die Bauleute den Stein verworfen haben. Das Wort, das hier vorkommt, bedeutet, dass der Stein zuerst begutachtet wurde. Er wurde angeschaut. Es war nicht ein leichtfertiges Wegwerfen dieses Steines, da liegt ein Stein, den werfen wir weg, sondern eine wohlüberlegte Handlung. Mit den Bauleuten sind alle Menschen gemeint, da alle, bildlich gesprochen, ihren Eckstein aussuchen. Aber insbesondere sind mit den Bauleuten die hohen Priester und Pharisäer als Führer des Volkes gemeint. Dies können wir nachlesen im Gleichnis vom Weingärtner, Matthäus 21, 33 bis 46, in welchem Jesus Christus selbst diese Jesaja-Stelle mit den Bauleuten aufgreift und daraus die hohen Priester und Pharisäer erkannten, dass er von ihnen redete. Die Führer wollen stets ihren Eckstein den Menschen schmackhaft machen. Die Führer begutachten, die Menschen begutachten, welchen Stein aber wählen sie als ihren Eckstein? Ist es der lebendige und kostbare Stein? Der Heilige Geist lenkt den Blick im Leben jedes Menschen auf den von Gott gesetzten kostbaren Eckstein. Wie reagiert der Mensch? Wie ist unsere Reaktion, wenn wir den Eckstein, wenn wir Jesus Christus betrachten? Vers 7 sagt klar, dass es zwei Antwortmöglichkeiten gibt. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, Dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Der Glaube sieht die Gnade im Eckstein. Der Glaubende darf Teil des Baus sein und damit verbunden mit dem Herrn als Eckstein. Der Unglaube aber will diesen Stein nicht und will somit Jesus Christus nicht. Jesus Christus passt nicht in das Schema des Ungläubigen. Er möchte lieber einen Gott nach seinen eigenen Vorstellungen. Und erst recht möchte er sich Gott nicht unterordnen. Ich habe da so einen kleinen Stein noch mitgebracht. Vielleicht ist das, was man sich vorstellt, dann, wo man sich lieber anordnen will, statt einen großen Stein, wo man ja sieht, der ist mächtig. Vielleicht will man mit einem kleinen Stein sich begnügen und sagen, das genügt mir als Gott. Und mit dem, hier kann ich mich auch ein bisschen ducken oder ich kann ein bisschen darüber gehen. Ich muss mich nicht so fest anordnen an den großen Stein. Doch sobald der Eckstein gesetzt ist, ordnen sich alle Steine nach diesem Eckstein. Es findet automatisch eine Unterordnung statt. Welchen Stein küren wir als Eckstein? Der lebendige Eckstein Jesus Christus aber steht da und mahnt und ruft, so wie die Gnade mahnt und ruft, Gericht oder Barmherzigkeit. Gericht oder Barmherzigkeit. Der Eckstein wird damit zum Ärgernis. Er klagt im Gewissen an, unweigerlich. Vers 8. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch gesetzt sind. Ich möchte nochmals diesen Absatz beginnen, wo es darum geht, dass sobald der Eckstein gesetzt ist, sich alle Steine nach diesem Eckstein ausrichten. Es findet automatisch eine Unterordnung statt. Der lebendige Eckstein, Jesus Christus, steht da und mahnt, so wie die Gnade mahnt und ruft, Gericht oder Barmherzigkeit. Der Eckstein wird damit zum Ärgernis und klagt im Gewissen unweigerlich an. Vers 8, da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch gesetzt worden sind. Deshalb muss jeder Gedanke an diesen Eckstein und damit verbunden an das Wort Gottes verdrängt werden. Es gibt heute so viele Möglichkeiten, das zu verdrängen. Was bedeutet, wozu sie auch gesetzt worden sind? Das fragen wir uns vielleicht. Diese Aussage bezieht sich direkt auf die Menschen, die nicht gehorsam sind. Diejenigen, die nicht gehorchen wollen, widerstehen dem Wort der Gnade. Es heißt im Lukas 2,34, Jesus ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler. Gesetzt ist der Stein, der Eckstein, und an ihm scheidet sich der Glaube vom Unglauben. Wir stellen fest, die Gnade scheidet. Nun kommen wir zum zweiten Teil, Gnade beauftragt. Wie wir vorhin betrachtet haben, scheidet die Gnade in Glaubende und Nichtglaubende. Petrus geht in den Versen oder Versteilen, die wir noch nicht behandelt haben, nur noch auf die Glaubenden ein und gibt ihnen Identität und Auftrag. Zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Der gelesene Text sagt, was die Glaubenden als Gemeinschaft durch die Gnade Gottes in Jesus Christus sind, wie jeder Einzelne für die Gemeinde Gottes brauchbar ist und welchen Auftrag die Glaubenden daraus haben. Auf diese drei Punkte wollen wir in der Folge eingehen. Was sind die Glaubenden als Gemeinschaft durch die Gnade Gottes in Jesus Christus? Es werden im Text 8 Identitätsmerkmale aufgezählt. Ein geistliches Haus. Der Eckstein ist Jesus Christus. Gott nimmt uns als Steine und baut uns in sein Haus ein. Wir sind nicht allein, sondern sind in eine Gemeinschaft mit dem Eckstein und den anderen Steinen gestellt. Das ist die Gemeinde Gottes. Wir werden mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Siehe Epheser 2, 20 bis 22. Zweitens, wir sind ein heiliges Priestertum. Wir sind abgesondert für Gott zum Priesterdienst. Damit erhalten wir das Recht, in Gottes Gegenwart zu treten. Sowohl Männer als auch Frauen, alle Glaubenden sind Priester und können hinzutreten in das Heiligtum für den Dienst. Hebräer 10, 19 bis 22. Drittens, ein auserwähltes Geschlecht. Wir sind auserwählt zum Gehorsam, siehe 1. Petrus 1, 1 bis 2. Viertens, ein königliches Priestertum. Jesus Christus hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Offenbarung 1, 6. Fünftens, eine heilige Nation. Wir sind eine für Gott abgesonderte, gereinigte Nation. Siehe Titus 2, 14. Ein Volk zum Besitztum. Gott hat uns als Volk erworben. Ihm gehören wir. Apostelgeschichte 20, 28, 1. Korinther 6, 19 und 20. Siebtens, ein Volk Gottes. Gott sieht die Glaubenden als Volk Gottes. Gott beruft, er sagt, wer sein Volk ist. Römer 9, 25. Achtens, Empfänger der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit erhalten wir von Gott durch Glauben. Wir können sie nicht erarbeiten, nicht erzwingen, nicht ererben. Barmherzigkeit ist eine Gabe Gottes und wir sind Empfangende. Siehe Römer 5, 6 bis 11. Wir wollen noch etwas auf die Punkte 3, 4, 5 eingehen. Auserwähltes Geschlecht, königliches Priestertum und heilige Nation. Bereits im Alten Testament, 2. Mose 19, 5 bis 6, sind diese Punkte in Bezug auf Israel enthalten. Da steht, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Offenbarung 5,10 sagt über die an Jesus Christus Gläubigen, und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm, jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Wenn wir auserwähltes Geschlecht, auserwählt hören, was ist denn die Grundlage, wenn wir das gelesen haben, dieser Auserwählung? Es ist nicht die Willkür Gottes, sondern der Gehorsam, der im Glauben zum Ausdruck kommt. Im Glauben an Jesus Christus der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, und an Gott, den Vater. Wir sind schuldig, im Glauben zu wandeln. Deshalb spricht Paulus in Römer 1,5 von Glaubensgehorsam. Da steht: Durch Jesus Christus haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter denen auch ihr, Berufene Jesu Christi, seid. Als Berufene von Jesus Christus tun wir das, was er möchte. Siehe auch Johannes 14,21. Was ist der Ausfluss des königlichen Priestertums? Mitherrschen. Königlich, das hat mit Herrschen zu tun. Im Alten Testament, 1. Mose Kapitel 14, wird von einem Priesterkönig geredet. Er heißt Melchisedek. Im Hebräerbrief Kapitel 7 wird auch auf diesen Melchisedek Bezug genommen, aber auf den wahren, vollkommenen Priesterkönig verwiesen. Dieser ist Jesus Christus. In ihm und durch ihn dürfen auch wir Priesterkönige sein. Ein König herrscht, wie es auch in Offenbarung 5,10 verheißen ist. Weil Jesus Christus König ist und über alles herrscht, werden auch wir mitherrschen. Siehe 2. Timotheus 2, Vers 12. Was macht eine heilige Nation aus? Die Absonderung für Gott. Das Leben für Gott und das Leben als Gemeinschaft. Eine Nation ist keine Einzelperson, da kommt gut zum Ausdruck, dass die Gläubigen zusammengehören. Gemeinsam ein Volk bilden. Als Abgesonderte leben wir nicht mehr gleich der Welt. 1. Petrus 1,14. Gott ist die Gemeinde ein Anliegen. Welche Stellung hat sie in unserem Leben? Nun kommen wir, wie sind wir für die Gemeinde Gottes brauchbar? Wir haben zwei Aufforderungen in unserer Textstelle. Da heißt erstens, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, zweitens, als lebendige Steine aufbauen lassen. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein. Es genügt nicht, dass wir nur einmal kurz beim Herrn Jesus vorbeischauen und sagen Hallo, sondern es braucht eine beständige Beziehung. Dies drückt sich auch im Verb kommend aus. Es ist ein laufendes Kommen zum lebendigen Stein. In Gebet und Wort sollen wir stets mit unserem Herrn verbunden sein, damit wir umgestaltet werden in sein Bild und so immer besser unseren Dienst gegen innen und gegen außen verrichten können. Wir lernen, seine Stimme zu hören, ihm gehorsam zu sein. Ohne dies können wir den Auftrag, den unsere Stellung als Priester mit sich bringt, nicht ausführen. Wir sind zwar Priester, unweigerlich, das sagt das Wort Gottes, aber den Priesterdienst Gott wohlgefällig ausüben, das ist eine andere Sache. Da braucht es diese Voraussetzung der immerwährenden Verbundenheit mit Jesus Christus als dem lebendigen Eckstein. Zweitens, als lebendige Steine aufbauen lassen. Christus ist der lebendige Stein und wir sollen ihm gleichförmig sein, siehe Römer 8,29. Lebendig aber können wir nur in Verbindung mit Jesus Christus sein, den lebendigen Stein. Jesus möchte uns als lebendige Steine in seinen Bau einbauen und so kommen wir in Verbindung mit Christus, den lebendigen Eckstein. Wir sind dann in der Steinreihe irgendwo durch alle Steine hindurch mit dem Eckstein verbunden, mit den anderen Gläubigen zusammen. Ein Bau ist eine Gemeinschaft. Sogenannte Einzelchristen gleichen Steinen, die neben der Mauer rumliegen, sich nicht von Christus einfügen lassen und somit für den Bau nicht brauchbar sind. Ohne Verbindung zum Eckstein kann kein Stein auf die Dauer lebendig sein. Folgen können Einseitigkeit und Verkümmerung des Glaubens sein, aber auch vieles andere mehr. Jeder Stein muss vom Heiligen Geist geschliffen werden, damit er überhaupt in den Bau reinpasst. Und das ist mitunter nicht immer angenehm. Wenn wir geschliffen werden, wenn da unsere Kanten behämmert werden, das ist nicht angenehm. Aber lassen wir doch uns umgestalten, lassen wir uns doch von Jesus Christus in seinen Bau einfügen. Dann kann er uns für sich und die Gemeinde gebrauchen. Dadurch werden wir fähig, den Auftrag Gottes als Priester auszuführen. Lassen wir uns doch vom Heiligen Geist verändern durch das Wort Gottes und die Erneuerung unseres Sinnes. Welchen Auftrag haben wir nun aus unserer Stellung? Die Gnade hat uns die Stellung von Priestern gebracht. Die Gnade beauftragt uns, den Priesterdienst auszuführen. Unser Bibelwort zeigt folgende Dienste. Erstens, Darbringung geistlicher Schlachtopfer. Zweitens, Tugenden Gottes verkündigen. Der erste Dienst ist bildlich gesprochen im Haus zu verrichten, gegenüber Gott und den Geschwistern in der Gemeinde. Der zweite Dienst ist gegen außen gerichtet, als Zeugnis für die Wohltaten Gottes an uns. Wir gehen auf Punkt 1 ein, Darbringung geistlicher Schlachtopfer. Was sind geistliche Schlachtopfer? Ich habe da drei Positionen rausgeschrieben. Anbetung, Lobopfer, gemäß Hebräer 13,15, Hergabe des Besitzes, Hebräer 13,16 und Philippus 4,18 und Hingabe des Leibes, Römer 12,1. Also Anbetung, Lobopfer. Als erstes, hier geht es darum, dass wir Gott loben und preisen über seinen Werken. Schöpfung, Wundertaten, Errettung durch Kreuzestod, Auferstehung und so weiter. Loben und preisen. Im Weiteren sollen wir Gott unseren Dank bringen für alles, was er an uns getan hat. Vor allem für die Errettung, die uns aus der Finsternis ins Licht gebracht hat. Dank gebührt aber auch allen Gebetserhörungen und Bewahrungen, die wir tagtäglich bewusst oder auch unbewusst erleben dürfen. Wie oft ist es doch so, dass wir bewahrt werden im Tag und wir merken es nicht mal. Tag für Tag können wir nicht genug danken, dass Gott uns immer wieder auch durchträgt. Als weiteres dürfen wir unsere Schuld vor ihm bekennen und loben und danken, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist. Schuldbekenntnis, also Einsicht unserer Schuld vor Gott, ist ein Opfer der Lippen und ehrt damit Gott. Gnade macht uns zu Priestern. Unser Auftrag, loben und danken. Einige Bibelstellen dazu. Durch ihn, Jesus Christus, lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen oder die seinen Namen loben. Hebräer 13,16. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Psalm 26,6. Opfere Gott Dank. Wer Dank opfert, verherrlicht mich. Psalm 50, 14 und 23. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Epheser 5, 20. Nehmt Worte mit euch und kehrt um zum Herrn. Sagt zu ihm, vergib mir alle Schuld und nimm an, was gut ist. Wir wollen die Frucht unserer Lippen als Opfer darbringen. Hosea 14, 3. Wir sehen, loben, danken, bekennen, alles lobt Gott, unseren Herrn. Als zweites haben wir die Hergabe des Besitzes. Das heißt im Hebräer 13,16, das Wohltun und Mitteilen, aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Das Mitteilen kann man auch als Teilen übersetzen, also man teilt mit anderen, das ist Wohltun und Teilen, könnte man da auch sagen. Also es ist den Besitz, den Gott uns zur Verfügung gestellt hat, auch mit anderen teilen. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Galater 6, 9 und 10. Das von euch Gesandte Paulus sagt, das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig, im Philipper 4, 18. In diesen drei Stellen wird Gutes tun aufgegriffen. Es geht darum, dass wir mit unserem Besitz anderen helfen, vor allem aber den Glaubensgeschwistern. Teilen ist eine Herausforderung. Wir waren zu Hause 4 Kinder und so gab es immer wieder Situationen, in denen Teilen angesagt war. Als Kinder brauchten wir aber die Anleitung unserer Eltern, um die Umsetzung gelingen zu lassen und zu lernen, dass Teilen etwas Gutes ist, etwas Positives. Wir als Gotteskinder werden von Gott durch sein Wort angeleitet, aufgefordert. Da unser Besitz Gott gehört, gilt das Weggeben als ein angenehmes Opfer in den Augen Gottes. Angenehmes Opfer. Als Gebende können wir Gott danken, dass er uns immer wieder Gelegenheiten zeigt, wo wir unsere Habe einsetzen können. Und die Empfänger, sie bringen Gott Dank für das Erhaltene. Damit wird Gott zweifach geehrt. Gnade macht uns zu Priestern. Unser Auftrag, geben aus unserem Besitz. Dann kommen wir noch zur Hingabe des Leibes. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Römer 12, 1. Die Hingabe des Leibes an Gott wird als weiteres geistliches Opfer betrachtet. Als Gegensatz steht im Vers 2 von Römer 12, seid nicht gleichförmig dieser Welt, wo Unzucht, Unreinheit, Habsucht, Trunksucht, Völlereien, Götzendienst regieren. Im Götzendienst muss heute sicher auch die ganze Körperkultur, der ganze Körperkult eingeschlossen werden. Da werden gesunde, von Gott geschaffene Körper verändert oder durch Mitteleinnahme oder übermäßigem Training traktiert, alles, um bei den Modeströmungen der sogenannten Influencer dabei sein zu können. Vielfach gereicht es nicht zum Positiven. Man sieht es vor allem dann, wenn die Körper älter geworden sind. Fragen wir Gott auch in Bezug auf unseren Leib, was Gott für gut erachtet. Epheser 5, 10 drückt es so aus, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, bitten wir Gott um Weisheit für unseren Alltag. Gott möchte, dass auch unser Leib für ihn abgesondert ist, ihm zur Verfügung steht. Manche Körper werden durch Strapazen des Lebens wie Hunger, Durst, Missionsreisen, Krankheiten, Traumata geschwächt. Verfolgung führt zum Teil zu Folterungen mit unwiderruflichen Schäden am Körper und Tod. Einige von uns haben sicher schon vieles durchgemacht, das den Körper in Mitleidenschaft gezogen hat. Wir wissen nicht, was noch auf uns zukommt, was vor uns noch liegt. Eines aber wissen wir, dass wir am Ende bei unserem Heiland Jesus Christus sein dürfen, wo jede Träne abgewischt werden wird. Gnade macht uns zu Priestern. Unser Auftrag, unsere Leiber Gott zur Verfügung zu stellen. Das sind drei Priesterdienste im Haus des Herrn: Gnade beauftragt, loben, danken, Besitz, Leib. Jetzt kommen wir zum letzten: Tugenden Gottes verkündigen. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Hier wird unser Priesterdienst gegen außen sichtbar. Die Gnade Gottes beauftragt uns. Diesen Auftrag können wir aber nur erfüllen, wenn wir uns regelmäßig im Heiligtum aufhalten, also mit Gott im Gespräch sind. Das heißt, die Darbringung geistlicher Schlachtopfer ist die Voraussetzung dafür, dass wir auch den Menschen draußen etwas zu sagen haben. Und vor allem, dass wir das Evangelium Gottes, die gute Botschaft von Gottes Gnade, gegründet in seinem Wort weitergeben können. Sonst ist es Menschenweisheit mit mehr oder weniger ethisch-moralisch guten Ansätzen. Ein ethisch-moralisch guter Ansatz im Leben führt aber nicht aus der Finsternis ins Licht Gottes. Die gute Botschaft, die wir weitergeben, handelt von Jesus Christus als Sohn Gottes. Die Macht, die Gnade und die Gerechtigkeit unseres Erlösers stehen im Mittelpunkt. Es ist Jesus Christus, der in die Finsternis ruft und in sein Licht führt. Es ist Jesus Christus, der in die Finsternis ruft und in sein Licht führt. Siehe Johannes 1, 4 und 5 und 2. Korinther 4, 5, 6. Deshalb weisen wir auf Jesus Christus hin. Wir verkündigen seine Machttaten an den Menschen und im Speziellen an unserem Leben. Weil das ist authentisch. Was wir erlebt haben mit Jesus Christus, das ist authentisch. Und das können Menschen sehen. Und das ist das, was sicherlich anspricht. Wir geben Zeugnis, wie Jesus Christus in unser Leben getreten ist. Wir erklären, dass Gott absolut gerecht ist und dass wir den Tod verdient hätten. Dass aber Jesus Christus stellvertretend für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und wir deshalb ewig mit ihm leben dürfen und so weiter und so fort. Als Priester sind wir beauftragt, nach außen zu treten und Jesus Christus den Menschen vorzustellen. Beten wir dafür, dass wir diesen Dienst ernst nehmen und unser Glaube auch durch dieses Werk sichtbar wird. Jakobus 2, 14 folgende. Oft hindert auch Menschenfurcht davor, diesen Auftrag auszuführen. Beten wir auch dafür, dass wir die Menschenfurcht ablegen können. Das ist unser Priesterdienst gegen außen. Gnade beauftragt. Die Gnade, die wir erfahren haben, beauftragt. Wenn wir die beiden Priesterdienste betrachten, so wird augenfällig, dass Gott alle Glaubenden in den Priesterdienst der Gemeinde berufen hat. Die aufgeführten Dienste können sowohl Frauen als auch Männer von Männern ausgeübt werden. Die Gnade Gottes beauftragt alle Priester zu den oben erwähnten Diensten: Anbetung, Lob, Dank, Zeugnis über die Wundertaten Gottes in Wort und Gesang. Das ist nicht nur den Männern vorenthalten, sondern auch die Frauen sind da einbezogen, weil auch sie Priester des Höchsten sind. Ebenso ist das Zeugnis gegen außen Sache der ganzen Priesterschaft, somit auch der ganzen Gemeinde. Zusammenfassend, zuerst haben wir betrachtet, dass Gnade scheidet. Dies haben wir anhand des Ecksteins gesehen, der von Gott gesetzt worden ist. Jesus Christus ist der Eckstein und an ihm scheidet sich der Glaube vom Unglauben. Danach haben wir gesehen, dass die Gnade beauftragt. Erstens bekommen die Glaubenden als Gemeinschaft Identitätsmerkmale. Dabei sticht heraus, dass die Glaubenden ein heiliges, königliches Priestertum sind. Obwohl die Glaubenden alle Priester sind, braucht es eine dauernde Beziehung zu Jesus Christus und die Bereitschaft des Glaubenden, sich in den Bau Gottes einfügen zu lassen. Nur so kann der Priesterdienst Gottes wohlgefällig ausgeübt werden. Drittens, der Priesterdienst umfasst die Darbringung geistlicher Schlachtopfer. Das sind Anbetung, Hergabe des Besitzes und Hingabe des Leibes. Und der Priesterdienst umfasst die Verkündigung der Tugenden Gottes. Das heißt, dass wir Jesus Christus den Menschen als Person vorstellen, zeigen, wer er ist und was er in unserem Leben ist. Gnade scheidet und beauftragt. Lassen wir uns von Jesus Christus gebrauchen. Lassen wir das Wort Gottes und den Heiligen Geist an uns wirken. Amen. Wir möchten noch beten. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns so einen köstlichen, wertvollen Eckstein gegeben hast. Jesus Christus hast du in die Welt gesandt, als Eckstein aufgestellt, damit er betrachtet werden kann, damit er gewählt werden kann. Und Herr Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir den Eckstein erkennen durften. Und du kannst schenken, dass wirklich dieser kostbare Eckstein unser persönlicher Eckstein im Leben ist. Dass wir alles nach ihm ausrichten, dass wir Steine sind, die sich einfügen lassen. Und Vater im Himmel, du bist so gnädig und barmherzig und hilfst uns auch dabei, diese Sachen auch zu vollbringen. Du weißt um Lob, um Dank, um Hergabe des Besitzes, um Hergabe unserer Leiber. Wie oft halten wir Sachen zurück? Aber du machst uns fähig, durch deinen Geist diese Sachen, diese geistlichen Schlachtopfer zu bringen. Mach uns fähig, dir immer mehr Lob und Dank zu sagen für alles, was du getan hast. Und Herr Jesus Christus, du bist den Weg bis ans Kreuz gegangen. Du hast für uns dein Blut vergossen. Du bist gestorben für uns. Wie gnädig ist das für mich, für alle, die an ihn glauben. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, für dein Werk. Und dass du aber nachher nicht im Tod geblieben bist, sondern auferstanden bist, vorangegangen bist und gesagt hast, du möchtest als hohen Priester uns vertreten vor dem Vater. Und danke, Herr Jesus Christus, dass wir mit dir Mitpriester sein dürfen und mitherrschen dürfen, weil du uns dazu berufen hast, weil du uns dazu berufen hast und die Fähigkeit, die brauchen wir und die kommt nur aus dir, weil du durch deinen Geist uns veränderst. Wir danken dir, dass du uns doch anrühren mögest und auch verändern mögest für den Alltag, dass wir raustreten, dass wir auch den Menschen diese frohe Botschaft verkündigen und dass doch wirklich dieser Eckstein zum Stein wird, an dem sich scheidet. Danke, dass du aber möchtest, dass möglichst viele sich für dich entscheiden, dass möglichst viele zu dir finden und diesen wahren Eckstein annehmen für ihr Leben. Wir bitten dich darum, dass wir nicht träge sind, sondern emsig und fleißig. Amen.